heutige Thema vorgesehen, beten, vertrauensvoll mit der Gegenwart Jesu rechnen. Mein erster Gedanke war, das ist genau mein Thema. Gebet, betend leben, das tue ich eigentlich all die Jahrzehnte, auf die ich bewusst zurückschauen kann und mich zurückerinnern kann. Aber da lag auch schon ganz schnell das Problem an der Sache. Wo sollte ich beginnen? Wo sollte ich dazu die Predigt beenden? Sie können vieles darüber in guten, schlauen Büchern nachlesen. Eines, zwei, geklaut aus der Bücherstube, kommt nachher wieder zurück. Drei können Sie auch dort erwerben, sehr wertvoll, Ole Hallesby vom Beten. Oder wie ich beten kann, Kraft, die in uns wirkt. Und auch noch ein weiteres Gebet als Begegnung von Anselm Grün. Ein Satz alleine hat mir daraus schon sehr, sehr viel zu sagen gehabt. Er schreibt an einer Stelle, beten muss nicht was Frommes sein, sondern ehrlich. Ich habe mich dann dazu entschlossen, nachdem es, wie gesagt, wahrscheinlich mit den vielen Büchern und vielen wertvollen Dingen vielleicht doch ein wenig zu lange gehen würde, ich habe mich dazu entschlossen, Sie oder euch in einen ganz normalen Tag, Arbeitstag, Alltagsvormittag mitzunehmen. Und so steht über meinem ersten Punkt, wie ich vertrauensvoll mit der Gegenwart Jesu rechnend durch den Tag gehe. Viele meiner Tage beginnen immer noch schon sehr früh. Nicht selten klingelt der Wecker schon um 5.30 Uhr. Manchmal reißt er mich aus dem Schlaf. Manchmal bin ich aber auch bereits zuvor aufgewacht. Meist drehe ich mich nicht lange hin und her, nicht mehr. Ich nütze die Zeit zur betenden Vorbereitung des Tages. Was mich so ganz spontan bewegt, sage ich im stillen Gebet Gottes. Da kommt schon vielleicht ein schulisches Anliegen mal plötzlich so in den Hinterkopf. Da ist ein lieber Mensch in Nöten, der mir einfällt. Oder da ist der Bewohner unserer Wohnung unter uns, der gerade an diesem Tag einen OP-Termin hat. Hat der Wecker dann geläutet, lese ich Losung und Lehrtext. Daran schließe ich meine eigentliche Gebetszeit am Morgen an, mit den meist gleichen oder ähnlichen Gebetsanliegen. Gebet für die Mitglieder unserer Familie, Gebet für nahestehende Verwandte, Gebet für Menschen, von denen mir gesagt wurde, dass sie ganz besonders betender Begleitung brauchen. Nach dem Frühstück begebe ich mich zum Bus und dann mit der S-Bahn zu meinem Arbeitsplatz. Das ist meist die Gebetszeit für Kolleginnen und Kollegen, für gutes Gelingen der schulischen Arbeit, für gute Entscheidungen in der Schulleitung, für ein hilfreiches Gespräch mit Eltern und nicht selten auch für Schülerinnen und Schüler. Sie begegnen mir dann schon so langsam auf den letzten Stationen in der S-Bahn und da merke ich langsam, ich werde doch jetzt etwas älter und irgendwie ist so ihr Leben und Lebensstil und ihre Erscheinung mir doch nicht mehr ganz so nahe. Ich habe darüber ein sehr schönes Streiflicht in der Süddeutschen Zeitung gelesen. Ich möchte Ihnen ein paar Ausschnitte daraus vorlesen. Der Beginn ist so eher noch in meiner früheren Lebensjugendzeit anzusiedeln. Dort heißt es, in der Geschichte der Maßregelung von Jugendlichen hat die Hose immer eine entscheidende Rolle gespielt. Wenn der Großvater die Spielarten der Züchtigungskultur im Kaiserreich aufzählte, ich glaube, ich habe auch schon noch irgendwann einmal im Kaiserreich gelebt, war häufig sogar vom Hosenboden die Rede. Der Hosenboden galt als Basislager des Anstands oder gegebenenfalls der Wiederherstellung desselben. Entweder man setzte sich auf den Hosenboden, dann war man auf dem richtigen Weg, sich den fachlichen Stoff und gutes Benehmen anzueignen. Oder der Hosenboden wurde von der ebenso verständigen wie strengen Hand des Lehrers stramm gezogen, damit die Stockhiebe ihren pädagogischen Mehrwert auf dem Gesäß des Lernenden entfalten konnten. Der Text geht dann so weiter. Warum wollen Jugendliche trotz all dieser Vorzüge heute so wenig vom Hosenboden wissen? Warum weisen sie den Hosenboden dermaßen weit von sich, dass er sich mittlerweile schon auf Kniehöhe einzurichten hat, wo er sich naturgemäß, ich sage jetzt das Wort nicht, was hier steht, vorkommen muss, denn hier unten hat er ja nichts verloren. Also Vorsicht, erst rutscht die Hose ab, dann rutscht der ganze Jugendliche ab, in Gewalt, Alkohol, Drogen, kurz gesagt, in eine Hosenbodenhaltlosigkeit, da muss man jetzt wirklich aufpassen. Diese Gedanken beschäftigen mich, aber dann geht es noch ein ganzes Stück weiter. Dann kommt immer wieder und immer häufiger die Bitte in mir hoch, Herr, schenk mir, dass ich die Jugendlichen auch heute wieder als deine Geschöpfe, die du liebst, mit Augen deiner Liebe zu sehen vermag und ihnen auch so zu begegnen vermag. Und die Mädchen, die sich jetzt da ein bisschen außen vor gefühlt haben, denen kann ich auch noch sagen, 40, 50 Kilogramm pure Pubertät in schwarzen Leggings gepackt, hat auch etwas Besonderes. Immer wieder diese Bitte, Herr, schenk mir wieder den Blick, den du hast. Auch diese Jugendlichen sind deine Geschöpfe. Schenk's mir, dass ich ihnen in deiner Liebe begegnen kann. Auf dem Weg ins erste Klassenzimmer geht mir oft der betende Gedanke durch den Kopf. Nicht so sehr auf mich kommt es jetzt an, sondern auf dich, Herr. Unterrichte du nun durch mich. Oder Galater 5, 20. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Hier möchte ich nun einen kleinen Zwischenstopp einlegen und Sie nicht durch den ganzen Schulvormittag gehen lassen. Ich möchte ganz nüchtern die Frage stellen, ja schön, aber was bringt denn das alles? Was bringt denn da das Gebet? Für mich zunächst das wohltuende Gefühl und Empfinden. Ich bin nicht allein auf mich gestellt. Da ist jemand mit mir und noch wichtiger, da ist jemand über mir, der die Fäden wirklich in der Hand hält, an den ich mich mit ganz konkreten Anliegen wenden darf. Und das erleichtert mich zunächst sehr. Da ist aber noch mehr da. Da darf ich ganz konkret erleben, dass die schwierige Klasse erstaunlich gut mitgemacht hat. Später fragt mich eine Kollegin, wie kommst du mit diesem oder mit jener Schülerin eigentlich klar? Bei mir ist die nur ein ständiger Belastungsfaktor. Sie hätte wahrscheinlich gesagt, ein Brechmittel. Ich denke aber, dass von betenden Menschen etwas Positives ausgeht. Dass sich oft die Atmosphäre verändert, biblisch ausgedrückt, dass sie unter Gottes Segen stehen und diesen Segen auch irgendwie auf unerklärbare und vielleicht oft auch unsichtbare Weise auszuströmen vermögen. In unserem Gesangbuch sind immer wieder mal eingestreut sehr bemerkenswerte, ganz kurze Denkanstöße. Einer lautet etwa so: Gebete verändern nicht die Welt, aber Gebete vermögen Menschen zu verändern und Menschen wiederum verändern dann die Welt. Das glaube ich auch. Ich erlebe aber auch immer wieder das Gegenteil. Etwas will gar nicht befriedigend gelingen. Ich schieße über das Ziel hinaus, lege mich mit einem Schüler an, es fliegen die Fetzen. Dann bin ich unzufrieden und habe das Empfinden, dass das ein richtig schlechter Tag war. Mit Abstand, in Ruhe betrachtet, wird mir dann nicht seltsam klar, das war eigentlich ganz anders. Ich bin in diesem Tag, in diese Situationen, nicht in der gewohnten, betenden Weise gegangen. Ich habe mich da irgendwie selbst reingehauen und in dieser Situation dann einfach auf die Verbindung zu Jesus nicht gehabt. Nochmal zurück zur Frage. Was bringt es denn, betend, vertrauensvoll mit der Gegenwart Gottes zu rechnen? Ruhe vor einer wichtigen Untersuchung. Gelassenheit, wenn alles aufgescheucht reagiert. Wir sind mit 27 Leuten am Gardasee zu einer Studienfahrt. Die letzte Schulwoche vor den Pfingstferien. Alles wunderbar. Blauer Himmel, Sonnenschein. Nur dann kommt ein Telefonanruf. Es gibt ein Problem, Herr Täuber. Sage ich, gibt's meistens. Die Eisenbahn in Italien streikt, tun Sie übrigens gerne. Wie kommen Sie mit den 28 Jugendlichen oder 27 und Ihrer Begleiterin nach Hause? Gute Frage. Fernseher im Hotel, Züge stehen still. Bekomme aber am Abend noch einmal einen Anruf, nachdem ich, wie ich das so gewohnt bin, auch wieder einfach betend Gott hingelegt habe. Ist eine ältere Dame am Apparat, wie sich dann später herausstellt. Ihr Nachbar ist bei der Eisenbahn und ihr Nachbar hat ihr einen Tipp gegeben. Der internationale Zug, der von Rom kommt, er wird durchfahren und wir können mit ihm nach Hause fahren. Das habe ich schon einmal gehört, dann habe ich in Florenz am Bahnsteig übernachtet mit den Schülern. Ich habe also so ein bisschen gedacht, die Botschaft höre ich wohl. Ich weiß nicht, ob mir der Glaube da wirklich so stark ist. Aber wir haben gesagt, wir haben keine andere Chance, wir probieren das. Als erstes mussten wir einen Zubringerbus, einen privaten, engagieren, weil natürlich sonst auch kein Hinüberkommen zum Bahnhof nach Verona möglich gewesen wäre. Am Bahnhof in Verona schaut mich der Schalterbeamte recht freundlich an und sagt, schön, dass Sie da sind. Da sage ich, ja, fahren auch Züge? Und er sagt, ja, Sie haben Glück, Ihr Zug wird wohl fahren. Ich sage, aber wir haben gar keinen Fahrschein für diesen, weil wir schon etwas früher da waren. Da hat er gesagt, das macht nichts, den schreiben wir um. So, dann gingen wir an Bahnsteig Nummer 1, Verona Bahnhof, vergiss ich nie. Alle Züge auf allen Gleisen standen, weit und breit niemand zu sehen. Das eine Gleis, Gleis Nummer 1, da stand kein Zug. Ich habe gedacht, das ist schon mal kein schlechtes Zeichen. Wo kein Zug steht, kann noch einer kommen. Ich habe meinen Schülerinnen und Schülern dann gesagt, der, wenn kommt, der ist gerammelt voll. Verteilt euch ganz geschickt über den Bahnsteig. Jeder packt sein Gepäckstück, fährt rein in den Zug, Tür zu und alles andere zählt dann nicht mehr. Und tatsächlich, es kam ein Zug. In Italien, pünktlich. Ja, so ist es dann durchaus auch. Und der Zug war völlig leer. Wir sind in diesen Zug eingestiegen, haben uns großzügig im Sechserabteil zu zweit und zu dritt eingelagert und haben sehr über das nachgedacht, wieso der Zug denn leer war. Aber es hatten alle Fernsehen am Morgen gesehen. Alle Züge standen still. Die Leute sind erst gar nicht zum Bahnhof gegangen. Und so sind wir mit diesem Zug dann nach München zurückgefahren. Überall von staunenden Leuten am Bahnsteig. Es fährt ein Zug vorbei. Und da sind Leute drin. Und am Ende waren wir sogar ein erhebliches Stück eher in München, als es auf normale Weise mit unserem Zug, den wir reserviert hatten, möglich gewesen wäre. Eltern waren sehr froh, denn am nächsten Morgen sollten ihre Kinder im Flugzeug sitzen und in den Urlaub fliegen. Was bringt es, wenn wir so ganz konkret immer wieder mit Gottes schnell mit Gottes Hilfe rechnen und im Gebet zu ihm kommen. Ja, dann sind Situationen der letzten Zeit in unserer Familie. Sterbebegleitung, Trauerfälle. Ich wüsste nicht, wie solche Phasen für mich zu bewältigen wären, wenn ich mich nicht mit allem immer und immer wieder an Jesus wenden könnte. Von dem ja die Einladung, die Aufforderung fast schon flehentlich an uns gerichtet ist, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, oder ruft mich an in der Not. Zwischen diesen beiden Buchdeckeln sind mindestens 40, 50 und viel mehr noch solche Aufforderungen. Da ist aber noch etwas, das mir sehr wichtig ist. Wie komme ich mit meinem Versagen klar? Mit Sünde, wenn ich schuldig geworden bin. Vielleicht in einer Weise, die es unmöglich macht, die Situation rückgängig zu machen, zu verändern. Manches wäre ja da dann zum Verzweifeln und nicht wenige zerbrechen an ihren Schuldgefühlen. Gerade auch da ist der entscheidende Weg das Gebet. Ich darf mit allem, wirklich mit allem zu Jesus kommen. Er hört mich, nimmt mich an und spricht mir seine Vergebung zu. Und schon sind wir wieder mitten im Gebet. Oft kann aber auch die seelsorgerliche Hilfe eines Menschen, meines Vertrauens, nötig sein. Und er wird die Probleme und die Nöte dann auch gemeinsam mit mir im Gebet vor Gott bringen. Das ist der erste persönlichere, längere Teil gewesen. Ich möchte uns noch ein paar Dinge auch noch sonst in Erinnerung rufen. Über dem zweiten steht: Lasst uns das Danken nicht vergessen. Das geschieht sehr schnell. Als ich diese Zeilen geschrieben habe, saß ich an meinem Schreibtisch. Ich bin kein so ein guter Sitzmensch. Dann bin ich mal zwischendurch schnell zum Briefkasten runtergegangen, um mir ein bisschen die Füße zu vertreten. Habe ein Kuvert aus dem Briefkasten entnommen mit dem Befund nach einer wichtigen Untersuchung. Er lautete: sämtliche Proben unauffällig, entfernter Polyp harmlos. Und ich konnte mir nur sagen: vielen Dank, Herr, das ist wunderbar. In vielen kleineren Alltagssituationen vergessen wir den Dank noch häufiger. Danke, Herr, für das gute Gespräch. Danke für die unerwartete Zusage. Der bayerische Staat hatte doch ein Einsehen, dass ein Lehrer ein Arbeitszimmer braucht und von der Steuer absetzen darf. Danke, dass das gerade jetzt vielleicht die ein oder andere finanzielle Lücke schließt. Oder danke für die aufmunternden Worte, als einiges nicht toll lief und vieles, vieles mehr. Warum ist das mit dem Danken ebenfalls sehr wichtig? In vielen Fällen sollte der Dank selbstverständlich sein. Wenn man damit konsequent beginnt, stellt sich mit der Zeit ein immer vertrauteres Verhältnis zwischen Jesus und mir oder zwischen Jesus und Ihnen und Gott ein. Und manchmal ist mir das so wie mit einem lieben Freund, den ich bei mir habe, der mir eine Bitte erfüllt hat und dem ich ganz selbstverständlich danke. Im Bitten und im Danken entsteht dann ein immer vertrauensvolleres Verhältnis. Dann ist für mich Beten vertrauensvolles Rechnen mit der Gegenwart Gottes und mit der Gegenwart Jesu. Ein kurzer dritter Punkt noch. Beter erleben immer wieder Gottes wunderbares Eingreifen. Wenn wir in dieser engen Verbindung mit Jesus leben, verändert sich der Blickwinkel auf vieles, was wir erleben. Und oft werden so ganz lapidar Dinge als Zufall abgetan. Ich erlebe das meist anders, auch als mir zugefallen. Es stellt sich aber die Frage: woher zugefallen, von wem zugefallen? Da landen wir als eine der letzten Maschinen, bevor die Aschewolke alles lahmlegt. Das kennen Sie schon. Da gelingt der Schülerin die Abschlussprüfung trotz monatelanger sehr schwerer Krankheit, begleitet von vielen Gebeten. Und dann sind wir in der Situation, dass wir noch zwei Sitzplätze in einem eigentlich ja völlig ausreservierten Flugzeug brauchen. Und weil ich meine Frau immer noch sehr liebe, möchte ich am liebsten neben ihr sitzen. Und dann wären zwei nebeneinander liegende Plätze nicht schlecht. Aber auf dem schönen Computerbildschirm waren alle einzeln nur noch ein paar da rumverstreut. Bis auf zwei. Christian, die Plätze 13a und B. Die gab's in dieser Maschine und ich war froh darüber. Plätze 13a und B, wunderbar am Fenster gelegen. Ich habe mir sofort gedacht, das sind meine Plätze. Und wir sind sehr gut, schön, angenehm geflogen. Auch zurück wieder auf 13a und B. Ich sehe darin wundervolle Führungen Gottes auch in so kleinen, ganz alltäglichen Begebenheiten. Und wenn mein beständiges Beten um die wunderbare Veränderung, Heilung oder Bewahrung diese nicht bewirkt hat, was ist dann? Nicht selten dürften wir erleben, dass Gott andere Pläne, Führungen und Fügungen hatte, die sich später in der Rückschau als besser erwiesen haben. Und wenn trotz aller flehentlichen Gebete vieler Menschen der vor kurzem noch quicklebendige Dreijährige einen unbegreiflichen Tod an Leukämie sterben muss? Interessanterweise hört man in solchen Situationen nicht selten von ganz und gar eigentlich dem Glauben an Jesus fernstehenden Menschen sagen, da hilft nur noch beten. Und dann hat auch das Beten nicht geholfen. Da wird es dann ganz schwer. Da gelangen wir an unsere menschlichen Grenzen. Da fließt in meine Gebete häufiger die Aussage ein, dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. An den Klammern dazu gedacht, auch wenn meiner jetzt eigentlich ganz anders aussehen würde. An der Grenze unseres Lebens ruft uns dann Gottes Wort zu. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Römer 14, Vers 8. Ich erhoffe mir, dass nach einem Leben, das vertrauensvoll mit der Gegenwart Jesu gerechnet hat und noch rechnet und diese Gegenwart auch immer wieder erlebt hat, dass dann auch der Glaube hindurch trägt, der von Ostern und von der Auferstehung kommt, die uns deutlich macht, dass unsere Zukunft über den Tod hinaus in Gottes Hand liegt. Ja, am Anfang hatte ich viele Bücher in der Hand und ich habe sie dann eben doch bloß zum Vorzeigen mitgebracht. Denn ich bin tief und fest davon überzeugt, da sind viele wichtige, wertvolle Dinge drin, die man auch durchaus sich zu eigen machen kann. Aber in letzter Konsequenz geht es, so wie in diesem vereinfachten Sprichwort, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und für das Gebet gilt es für mich je länger, je mehr. Es ist einfach etwas, was wir tagtäglich praktizieren dürfen, tagtäglich praktizieren müssen. Und ich wünsche, dass vielleicht dann auch in den Gesprächsabenden dieser Woche ein wichtiges Gebet, hoffentlich schaffe ich es diesmal auch mal, hinzukommen und nicht mit irgendwelchen Terminen zu kämpfen, dass in diesen Gesprächsabenden auch davon etwas lebendig wird, dass wir einander auch mitteilen, was wir mit unseren Gebeten erlebt haben und vielleicht, dass wir auch manchmal einander auch da wieder bestärken können, wo es vielleicht so ist, dass mancher sagt, ich weiß nicht, so richtig bei mir tut sich da vielleicht doch gar nicht so sehr viel. So lade ich ganz herzlich ein zu unseren Hauskreisen und zu unseren Gesprächskreisen zu diesem Thema Beten vertrauensvoll mit der Gegenwart Jesu rechnen. Amen. Wir neigen uns zum Gebet. Du treuer Gott und Vater, ich weiß nicht, wie ein Leben aussehen kann, das ohne Gebet verläuft. Ich danke dir, dass ich das auch nicht wissen muss. Ich danke dir dafür, dass ich immer wieder dich so ganz konkret und so spürbar erfahren dürfte. Herr, und ich möchte dich bitten, mach vielen Mut, sich auch auf dich so ganz klar einzulassen und mit dir zu rechnen und zu dir im Gebet zu kommen. Mit allem, was sie bewegt, mit Schönem, wofür es zu danken gibt, und manchmal auch mit sehr Schwerem, das nur mit dir und deiner Hilfe zu bewältigen ist. Herr, sei mit all unseren lieben Geschwistern, sei mit Anni Hof auch ganz besonders, wenn sie jetzt da auf die Pflegestation muss. Und da sind noch so viele, Herr, die mit uns im Gebet verbunden sind, und das ist auch wunderbar, weil auch wenn sie nicht kommen können, wir können für sie beten und sie tun es für uns. Da besteht auch diese wunderbare Verbindung. Herr, sei mit denen ganz besonders, die auf der letzten Wegstrecke ihres Lebens sind, und begleite sie du da, trage sie du da hindurch, hin zu dir. Und wir wollen nun das Gebet noch miteinander sprechen, das du uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel,